Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Freitag mit Annabel Brockhus. Guten Morgen. Vor 5 Jahren hat Katalonien über die Unabhängigkeit abgestimmt, obwohl das spanische Verfassungsgericht die Wahl verboten hatte. Hier hört man noch, wie die Polizei versucht, in ein Wahllokal einzudringen, das von Wählern besetzt wird. Die Polizei hatte damals Wahluhren beschlagnahmt und versucht, das Verbot auch mit Schlagstöcken durchzusetzen. Wir schauen heute, 5 Jahre später, auf die separatistischen Kräfte. Bulgarien wählt am Sonntag zum 4. Mal in 1,5 Jahren ein neues Parlament. Doch zur innenpolitischen Krise kommt nun auch eine wirtschaftliche, die hohe Inflation und Energieprobleme. Vorher blicken wir wie jeden Freitag mit dem Journalisten Ivan Hajbanovic in die Ukraine. Als Russland Ende Februar die Ukraine angegriffen hat, haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Heimat verlassen, aus Angst vor den Bomben. Viele sind in die Nachbarländer geflohen, nach Rumänien, Polen, in die Republik Moldau und auch nach Deutschland. Laut UN-Flüchtlingskommissariat haben seit Februar insgesamt 7,5 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Aber nicht für immer. Denn der UNHCR geht gleichzeitig davon aus, dass fast 2/3 dieser Geflüchteten mittlerweile wieder in die Ukraine zurückgekehrt sind. Über die Menschen, die jetzt wiederkommen, habe ich vor der Sendung mit dem ukrainischen Journalisten Ivan Hajbanovic gesprochen und ihn als erstes gefragt, warum kehren die Ukrainer in einen Krieg zurück?
Ja, die Gründe sind unterschiedlich. Erstens, sie vermissen ihre Familien bzw. ihre Ehemänner, weil meistens das die Frauen mit Kindern sind, ja, während die Männer zu Hause geblieben sind. Die Männer dürfen nicht ausreisen, wenn sie im Alter zwischen 18 und 60 sind. Und das macht nicht gut für die Beziehungen. Ja. Zweitens, viele sind nicht wirklich befriedigt mit Bedingungen und plus Heimwehr, einfach die Heimwehr, die nach Monaten langer Abwesenheit zu Hause einfach schwer tut, dort zu bleiben. Und man will einfach nach Hause, man will an einen bekannten Ort, in eine bekannte Umgebung. Und die Kinder, für mich war auch wichtig, dass die Kinder in die Schule gehen, zu Hause, in der Heimat.
Würden Sie denn sagen, dass das Bedürfnis, wieder zu Hause zu sein, viel größer ist als die Angst vor dem, was zu Hause im Krieg passieren könnte?
Vielleicht nicht genau, auf jeden Fall gibt es eine relative Sicherheit an den Orten, in die die Menschen zurückkehren. Ja? Ganz wenige, wenn überhaupt, fahren in ein Dorf oder in eine Stadt, wo umkämpft wird. Aber laut Ergebnissen einer Studie, die ich vor kurzem gesehen habe, die eine polnische Firma EWL durchgeführt hat, in Polen, Tschechien und Rumänien, über die Hälfte der Flüchtlinge zurückkehren wollen und nur ein Drittel wollen im jeweiligen Land bleiben oder in ein anderes EU-Land umzuziehen. Das bestätigt sich auch durch eine so ganz private Experience. Ich bin vor 2 Tagen unterwegs gewesen zwischen Lviv und Kiew mit einem Auto und an einer Tankstelle habe ich einen Angestellten gefragt, ob es viel weniger Autos kommt, als das vor dem Krieg war. Ich war überrascht. Er hat mir geantwortet, dass es jetzt und insbesondere Ende Sommer mehr Auto an dieser Tankstelle war, als vor dem Krieg, weil es ganz viele Menschen aus dem Ausland zurückkehren.
Sie haben eine Bekannte, die nach Polen geflohen ist und jetzt nach 1/2 Jahr in die Ukraine zurückkehren will. Was macht die sich denn jetzt vor ihrer Rückkehr im Oktober für Gedanken?
Sie will einfach zurückkehren. Ich denke, das ist eine so ganz emotionelle Entscheidung. Sie vermisst die Heimat. Sie mietet ein Haus mit einer anderen Familie. Und das ist schon nicht ganz bequem, deswegen, und sie hat einen Job. Aber sie kann sich nicht leisten, eine Wohnung für sich und für seine Kinder zu mieten. Deswegen hat sie sich entschieden, zurückzukehren in die Ukraine, obwohl sie natürlich sich Sorgen macht wegen der Sicherheit, weil ihre Wohnung in der Nähe vom Flughafen Juliane in Kiew ist. Und sie hat sich auch Sorgen gemacht wegen des Winters, weil das nächste Winter schwer wird.
Manche, die jetzt für ihre Bekannte zurückkehren, waren ja wirklich monatelang nicht in ihrem eigenen Zuhause. Wie finden die das denn vor? Also hat sich jemand in der Zwischenzeit darum gekümmert oder ist das jetzt alles verwahrlost, zerstört?
Normalerweise passen die Nachbarn oder die Freunde auf die Wohnung auf. Aber tatsächlich, einige Rückkehrer finden ihre Wohnungen gar nicht vor. Zum Beispiel habe ich vor drei Wochen mit einer Familie aus dem Dorf Novoselivka, Tscherniw-Region, gesprochen. Und diese Familie war geflüchtet, während ihr Haus zerstört worden ist. Sie waren übrigens in Deutschland, ja, als Flüchtlinge. Und dann hat ein Arbeitgeber die Tochter dieser Frau geschrieben oder angerufen und verlangt, zurückzukehren. Sonst hätte sie die Stelle verloren. So mussten sie einfach zurückkehren und jetzt wohnen in einem provisorischen Container sozusagen, die zur Verfügung gestellt worden sind, bis die neue Wohnung, die neue Häuser für diese Menschen gebaut werden.
Ich habe bei Ihnen jetzt so drei Gründe rausgehört, warum die Menschen wieder in die Ukraine zurückkehren wollen. Das ist das Heimweh, der Job und für die Kinder auch die Schule. Wie nahtlos können die Menschen denn wieder anknüpfen an dem alten Leben, wenn sie so lange nicht da waren?
Ich denke, das ist nicht so schwer. Auf jeden Fall, der härteste Ding ist, wirklich einen Job zu finden. Über ein Drittel der Ukrainer haben ihren Job verloren wegen des Krieges. Und über 40% der Binnenflüchtlinge sind arbeitslos. Deswegen, diese Menschen, die zurückkehren, können ganz einfach, ganz easy ihre Kinder in die Schule schicken. Aber es ist nicht so einfach, oder ehrlich gesagt, das ist ganz schwer, eine gute Stelle jetzt zu finden.
Gibt es denn eigentlich auch Menschen, die immer wieder zwischen der Ukraine und dem Ausland hin und her pendeln?
Ich kenne diese Fälle, diese Beispiele, wenn Menschen in die Ukraine zurückkehren, um die Verwandten oder ihre Männer zu besuchen, einfach ein bisschen aufatmen, eine Luft in der Heimat und dann wieder zurückkehren. Aber ich denke nicht, dass es so tatsächlich die Pendler sind, die regelmäßig hin und her pendeln. Das ist nicht der Fall, dass die Menschen, weiß nicht, monatlich aus dem Ausland in die Ukraine fahren und dann zurück.
Viele Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind, sehnen sich nach ihrer Heimat. Was sie dort erwartet, wenn sie zurückkehren, hat der ukrainische Journalist Ivan Hajvanovic berichtet. Bulgarien ist das ärmste Land in der EU und gilt auch als besonders russlandfreundlich. Beides spielt eine Rolle, wenn die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag zum vierten Mal in anderthalb Jahren ein neues Parlament wählen. Denn seit dem Frühjahr ist die Gasversorgung ein Chaos. Die Inflation lag im August bei 15%. Um gut durch den Winter zu kommen, braucht das Land eine regierungsfähige Mehrheit und eine stabile politische Lage. Doch das scheint nicht so einfach zu sein, wie Umfragen zeigen. Unsere Korrespondentin Silke Hane war im Land unterwegs und hat die Menschen gefragt, wie sie auf die Wahl und den Winter schauen.
Vor Mario Sachariews Haus in Kostenbrod bei Sofia steht ein kleiner gelber Kasten. Hier kommt das Gas vom örtlichen Versorger an und wird in Sachariews Haus geleitet. Seines war eins der ersten Häuser in Kostenbrod, das 2008 einen Gasanschluss bekam. Drinnen ist es gemütlich warm. Allerdings nicht dank der Gasheizung, sondern dank der neuen Klimaanlage, die Sachariews vor dem nahenden Winter noch schnell installiert hat. Natürlich sind wir sehr beunruhigt. Unsere Einkommen sind kaum gestiegen. Es wird erwartet, dass sich der Preis in diesem Winter noch einmal verfünffacht. Ich habe nach einem Ausweg gesucht und letztlich eine Klimaanlage eingebaut. Zacharias wird also in diesem Winter mit Strom heizen. Viele seiner Landsleute werden es ihm gleich tun. Strom wird in Bulgarien subventioniert. Auch den Gaspreis legt der Staat fest, aber er ist dennoch enorm gestiegen. Auch für Unternehmen. Wie diese Fabrik in der zweitgrößten bulgarischen Stadt Plovdiv. Hier werden medizinische Gummihandschuhe hergestellt. 27.000 Keramikhände werden dafür in unterschiedliche Chemikalien getaucht und anschließend erwärmt, wie Unternehmensgründer Anton Petrov erklärt.
So it is basically a constant process of dipping and then heating up. Dipping and then heating up.
Tunken, aufwärmen, und zwar in Gasöfen, denn nur die kommen auf die erforderlichen 70 Grad. Technisch ausgereifte Alternativen gibt es noch nicht. Also versuchen sie hier in Plovdiv, so gut wie möglich Gas zu sparen und hoffen auf die Wahl. Damit das Geschäft läuft, brauchen wir eine stabile politische Lage. Investitionen, Fördergelder, der ganze Staatsetat, wie das Geld ausgegeben werden soll. Denn letztlich geht es ja nur darum. Sie ziehen Steuern ein und verteilen das Geld. Und dafür brauchen wir eine reguläre Regierung. Doch dass es die nach der Wahl wieder gibt, ist eher unwahrscheinlich. Glaubt man Umfragen, steuert das Land erneut auf eine politische Pattsituation im Parlament zu. Die beiden Parteien, die wohl mit den meisten Stimmen rechnen können, sind sich spinnefeind und wollen nicht miteinander koalieren. Die Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens, GERB, die viele mit Korruptionsskandalen verbinden, und die Antikorruptionspartei Wir setzen den Wandel fort. Wahrscheinlich kann keine von beiden eine stabile Regierung bilden. Dann wird das Parlament also wieder aufgelöst und Bulgarien im nächsten Winter von einer Übergangsregierung gelenkt, eingesetzt von Präsident Rumen Radev. Er gilt als russlandfreundlich. Das zeigt die Gasversorgung, um die seit der Auflösung des letzten Parlaments ein heilloses Chaos herrscht. Im April drehte Russland Bulgarien den Gashahn zu. Die alte Regierung wollte die Versorgung des Landes kurzfristig mit LNG-Lieferungen aus den USA decken. Die aktuelle Übergangsregierung kassierte den Plan wieder und kündigte an, mit Gazprom verhandeln zu wollen. Gegen diese russlandfreundliche Politik protestieren jede Woche Menschen vor dem Sofia-Präsidentenpalast. Eine von ihnen ist Zetschka Batkova, die in Münster studiert hat und jetzt wieder in Sofia lebt.
Und wir machen uns Sorgen, weil traditionell aus der Geschichte her gibt es in Bulgarien viel russischer Einfluss und es wird nichts dagegen gemacht, gegen diese Propaganda, gegen bezahlte Politiker, die verschiedene Aufgaben für Putin sozusagen erfüllen.
Mittlerweile heißt das von der Übergangsregierung, es soll keine neuen Verträge mit Gazprom geben. Was wohl auch daran liegen dürfte, dass jegliche Anfragen des staatlichen Gasimporteurs Bulgargas seit Mai unbeantwortet bleiben. Das Geschäftsgebaren der Russen beschreibt Bulgargas-Chefin Denisa Slateva so.
Wir haben noch einen existierenden Vertrag bis Ende des Jahres, den wir einhalten, nachdem wir jeden Abend die Aufträge erteilen für den nächsten Tag nach den geplanten Tagesmengenbedarf. Und wir bekommen als Bestätigung, dass 0 Megawatt geliefert wird.
Im Oktober soll nach langer Bauzeit ein Pipeline-Abschnitt in Betrieb gehen, der Gas aus Aserbaidschan nach Bulgarien liefert. Außerdem ist Bulgarien an einem LNG-Terminal im griechischen Alexandroupolis beteiligt, der 2024 fertig sein soll. Und so hoffen alle auf Besserung, wenigstens mittelfristig, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht.
Bulgarien wählt am Sonntag ein neues Parlament. Die wichtigsten Themen sind der Umgang mit Russland, die Gasversorgung und die hohe Inflation. Das war ein Bericht von Silke Hane. Und mehr zur Situation in Bulgarien vor der Wahl hören Sie morgen Abend 7:20 in der Sendung Hintergrund. Vor 5 Jahren standen die Anhänger einer katalanischen Unabhängigkeit noch eng zusammen. Geschlossen organisierten sie ein Referendum zur Frage, ob Katalonien ein unabhängiger Staat sein sollte. Und trotz gerichtlichem Verbot gaben 43% der Berechtigten ihre Stimme ab. nahezu einstimmig für die Unabhängigkeit. Heute, 5 Jahre später, ist von dieser Geschlossenheit kaum noch was übrig. Die separatistischen Parteien in der autonomen Region sind sich nicht einig, wie es mit den Unabhängigkeitsplänen weitergehen soll. Und jetzt ist der Streit eskaliert. Hans-Günther Kellner berichtet aus Madrid.
Nach langen Spannungen scheint nun das Tischtuch zwischen den unterschiedlichen Lagern im katalanischen Separatismus endgültig zerschnitten. Der katalanische Ministerpräsident Pere Aragonès hat seinen Vizepräsidenten Jordi Puigdernot entlassen und begründete in einer Fernsehansprache diesen Schritt. Ich hatte ihnen im Parlament die Hand gereicht, aber die Gruppe von Junts hat daraufhin die Vertrauensfrage gestellt. Ich muss an die Bürgerinnen und Bürger denken und sie benötigen stabile Regierungen und Institutionen, die den Menschen ihr Leben erleichtern. Wir können das Land vor einem sozial wie wirtschaftlich sehr schweren Herbst und Winter nicht im Ungewissen lassen. Der Vorstand von Junts, der Partei des bisherigen Vizeregierungschefs, will nun die Mitglieder befragen, ob sie die Regierungskoalition mit Aragonés ganz aufkündigen wollen. Hinter dem Zerwürfnis steckt der Streit, wie schnell die Unabhängigkeit angestrebt werden soll. Während Junts, der auch der in Belgien lebende ehemalige Regierungschef Carles Puigdemont angehört, möglichst schnell einen eigenen Staat haben möchte, wollen die linken Republikaner von Pere Aragonés darüber zunächst einen gesellschaftlichen Konsens erreichen. Einer Umfrage der katalanischen Regierung zufolge sind nämlich 53% der Katalanen gegen die Unabhängigkeit. Die linken Republikaner unterstützen zudem mit ihren Stimmen im spanischen Parlament Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez. Ihr Fraktionsvorsitzender Gabriel Rufián erklärt: Wir Linke legen immer sehr viel Wert auf Moral und Ethik und vergessen dabei, den Menschen auch nützlich sein zu müssen. Meine Partei hat ihre nationalen Ziele, die Unabhängigkeit, aber wir wissen auch, dass sich die Tagespolitik an den alltäglichen Notwendigkeiten der Menschen orientieren muss. Die Umfragen geben uns recht. Viele würden sich in einem Referendum vielleicht nicht für die Unabhängigkeit entscheiden, vertrauen uns aber in sozialen Fragen, weil sie denken, mit uns verbessern sich ihre Lebensverhältnisse. 4 Parteien treten für die katalanische Unabhängigkeit ein, aber nur noch 2 stehen hinter dem Kurs einer möglichst schnellen Loslösung von Spanien, 2 hingegen für eine pragmatischere Haltung gegenüber Madrid. Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez ist nach der heftigen Konfrontation von vor 5 Jahren um Dialog bemüht. Hatte die Polizei damals noch mit Schlagstöcken versucht, das gerichtliche Verbot der Abstimmung durchzusetzen, besprechen die spanische und die katalanische Regierung ihre Probleme inzwischen an einem runden Tisch. Die Regierung Sánchez hat zudem die zu langen Haftstrafen verurteilten inhaftierten Anführer der Unabhängigkeitsbewegung begnadigt. Doch Miriam Nogueras lässt das nicht gelten. Die Abgeordnete der 2. großen Separatistenpartei Junts meint, das von der Justiz gar nicht anerkannte Referendum von vor 5 Jahren legitimiere den Weg in die Unabhängigkeit. Das Referendum haben wir hinter uns, das müssen wir nicht wiederholen. Bei den letzten Regionalwahlen 2021 hat die Unabhängigkeit erneut gewonnen. 52% haben separatistische Parteien gewählt. Wir sind demokratisch legitimiert. Wenn hier weiter die demokratischen Rechte der Katalanen verletzt werden, muss sich Europa dazu äußern. Allerdings scheinen den Katalanen die Alltagsprobleme inzwischen wichtiger zu sein. In Umfragen verlieren die radikaleren Unabhängigkeitsanhänger in Katalonien derzeit an Zuspruch. Junts würde 3 Prozentpunkte verlieren, die republikanische Linke mit ihrem pragmatischeren Kurs hingegen ebenso viel Punkte hinzugewinnen. Und auch die 4 Abgeordneten der Demokratischen Partei Kataloniens stützen Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez. Ihr Sprecher Ferran Bell empfiehlt: In der Politik muss man wählen zwischen dem, was man sich wünscht, was möglich ist und was man auf keinen Fall haben möchte. Diese spanische Regierung hat das politische Problem Kataloniens nicht gelöst, aber sie hat den Grundstein für eine Lösung gelegt. Die Volkspartei hätte zum Beispiel die zu langen Haftstrafen verurteilten Separatisten nicht begnadigt.
5 Jahre nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien klingen 2 der 4 separatistischen Parteien sehr pragmatisch, fast schon versöhnt mit der aktuellen spanischen Regierung. Untereinander sind sich die Separatisten aber gar nicht einig, wie Hans-Günther Kellner berichtet hat. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag.